palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Hallo, liebe Serie Amore Community. Wenn ihr das hört, ist vermutlich schon Donnerstagmorgen oder wenn ihr noch spät auf seid, Mittwochabend, dann bin ich wieder zurück in Good Old Germany. Und aktuell zeichnen wir auf. Ich sitze noch in Italien im Schlafzimmer. Marius, ich grüße dich.
Hallo.
Und ich kann dir mal kurz meine Aufnahmesituation beschreiben.
Bitte, gerne, ja.
Ich sitze auf einem Bett. Auf einer Bank vor mir, halb am Runterkippen, weil die so schmal ist, steht der Laptop. Dann steht auf einer Kiste, die ich gefunden habe, plus dem Schaumstoff, in das das Mikrofon sonst eingepackt ist, das Mikrofon. Und ich bin so leicht vorne übergebeugt, beziehungsweise sitze so da wie so in der ersten Reihe beim Mannschaftsfoto. Weißt du, die Hände so auf dem Knie,
gleich
nach vorne. wir nehmen heute ohne Video auf, weil dass das Netz hier nicht zulässt und ich noch mit Hotspot und deswegen hört ihr die Folge auch erst am Donnerstag, wenn ich wieder aus heimischem Internet dieses ganze Ding da hochladen konnte. So, die Folge heißt irgendwas mit Comebacks wegen Gosens und Lukaku, da überlegen wir uns noch was Gutes oder ich nenne es hier einfach genau so, wie du es hier reingeschrieben hast. Irgendwas mit Comebacks.
Längste Folgentitel der Serie Andere Geschichte. Meinem Hirn entsprungen.
Ja. Sehr, sehr gut. Ja, es wird eine bisschen wilde Folge. Oh, ich muss sagen, wir haben einige Stadionerlebnisse für euch parat, beziehungsweise ihr habt die parat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, von mir kommt kein einziges dazu. Ich habe Bella Vita gemacht, aber ohne ein Stadion zu besuchen. Mir war es immer entweder irgendwie dann doch zu weit oder vor allem zu heiß. Man hätte einmal zu einem Primavera-Spiel in Cesena gehen können, um 18:30 Uhr, aber noch halt 35 Grad. Ich weiß auch nicht, warum diese die Jugendlichen da rumlaufen lassen bei dem Wetter. Ne? Also aus mir wird einfach kein guter Hopper mehr. Ne? Wir waren jetzt irgendwie auf einmal andere Dinge wichtiger als Fußball.
Damit hast du auf jeden Fall das Herz von Kai Tippmann gewonnen.
Das mag der Hopper nicht so.
Ich glaube, also bin mir manchmal unsicher, aber seine Kommentare sind da immer so ein bisschen zynisch, glaube ich.
Ja, kann man irgendwie auch verstehen manchmal. Aber es hat sich irgendwie nicht angeboten. Es war irgendwie Bologna habe ich verpasst beim Heimspiel gegen Empoli. Das wären dann irgendwie auch noch mal fast, habe ich dann gesehen, weil die Autobahn da voll war. Hier war erst dann Italien auch Ferienende. Wären, glaube ich, dann 90 Minuten gewesen oder so im Auto noch mal.
Muss man natürlich auch wollen, dann ist ein Commitment, verstehe ich schon.
Ja. Ravenna gegen Forli, Derby in der ersten Runde Coppa Italia, also der Gruppe D sozusagen, die zweitklassige Pokalausgabe oder die viertklassige in dem Fall. Derby, leider verpasst, weil da dachte ich erst, das Spiel ist um 15:30 Uhr, das hat sich irgendwie gut angeboten, hätte ich mit Navid noch machen können. Und dann haben die das aber natürlich logischerweise, irgendwie Google hat das so 15:30 Uhr einsortiert, aber das, als ich dann nachgeguckt habe, war das doch dann irgendwie 20:30 Uhr. Gab dann auch noch Elfmeterschießen. Das war alles ein bisschen spät geworden. Aber dafür ein paar Stadionerlebnisse, vor allem die wir noch nachholen dürfen, die noch im Archiv liegen, haben wir in der Folge auch mit im Gepäck. Und apropos Stadionerlebnisse in der Zukunft, ich glaube, wir haben das schon mal vorgelesen, aber möchten das jetzt auch nochmal tun. Der Benedikt hatte uns nämlich geschrieben, hallo liebes Serie Amore Team, ich bin ab September, also jetzt dann, für ein halbes Jahr in Mailand auf Auslandssemester und würde gerne mal Milan, Inter und eventuell auch Como-Spiele schauen. Wie kommt man da am besten als Nicht-Italiener an Karten? So, die Frage können wir, glaube ich, für Milan vor allem schon mal beantworten. Da ich habe den Namen vergessen. Wie heißt die Karte?
Fidelity-Card?
Nee, nicht die Fidelity-Card.
Ach so, Milan-Card oder Rossoneri-Card,
ja, genau.
Oder so.
Ja.
Na, eigentlich musst du dich nur auf der Website registrieren, sowohl bei Inter als auch bei Milan. Also auf deren Website registrieren und dann wenn die Karten in Vorverkauf kommen, möglichst schnell sein, dann kriegt man schon was, wenn es jetzt nicht gerade Derby ist.
Ja, denke ich auch. Und da ihr ja eine riesige Community seid, gibt es bestimmt Zuhörer von euch, die auch in Mailand wohnen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich connecten könnte. Ihr könnt gerne einen kleinen Aufruf starten. Ja, machen wir hier gerade und die Personen können mir gerne schreiben. Und zwar auf Instagram heißt der liebe Benny, Doppel N und Y, takes Photos. Benny takes Photos und Photos dann natürlich in dem Fall mit PH geschrieben. Findet ihr schon. Fände ich cool.
Serie Amore Tinder Spezial.
Ja, absolut. Also da habt ihr ein halbes Jahr Zeit, euch zu connecten. Also gut wäre, fände ich eigentlich, wenn sich wirklich dann in Mailand was auftut und Benny und der oder diejenige irgendwie gemeinsam in der WG-Küche kochen und dann ins Stadion gehen.
Wunder. Und davon bitte dann ein Reel oder so zusammenschneiden.
Ja, oder eine Bravo-Story, Bravo-Love-Story.
Genau.
Serie Morel
Love-Story. Es gibt ja, glaube ich, auch ein paar. Ich gucke gerade mal. Genau, der Yogi. Wenn der noch seine Dauerkarte bei Milan hat, da kann sich auch mal was ergeben, glaube ich.
Stimmt. Ja. Ach, da geht sich schon was aus.
Ja.
Stefan hatte geschrieben, sehr schöne Folge übrigens wieder. Ich persönlich fand die Saisonvorschau und Tabellentipps vor der Saison aber eigentlich besser. Hat halt beides Vor- und Nachteile, fehlende Transferbeeinflussung durch die ersten Spieltage. Ja, ich weiß nicht, ob die Saisonvorschau, ja klar, es ist halt eine Vorschau, wenn sie wirklich vor der Saison kommt. Das war mir auch so klar. Hat natürlich auch für euch den Nachteil, dass wir schon ein bisschen besser getippt haben, ne? Vielleicht könnt ihr uns nicht so haten. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Marius hat eine große, hat wieder seine Datenwichtel durchs Netz gejagt und hat eine Auswertung gemacht von dem, was ihr uns geschrieben habt und etc. pp. Wenn wir gerade bei Community sind, da gucke ich doch mal ganz kurz rein. Das habe ich schon wieder vergessen hier. Ich lasse ein bisschen unser Spotify-Ding immer ein bisschen links liegen. Mache ich jetzt on the fly, wenn das Internet es zulässt.
Derweil trage ich einmal kurz den Zusatz von Stefan dazu. Der bezieht sich auf Atalanta. Weil Christian auch gesagt hat, in der Saisonvorschau den Mut gelobt hat, Saniolo zu verpflichten. Dann hat Gasperini gesagt, also er scheint leider nicht so zu klappen, war Stefans Aussage dazu, weil Gasperini hatte gesagt, we have a Saniolo problem. Mhm. Was, glaube ich, darauf bezogen ist, dass der bisher ungefähr, also in 3 Spielen 20 Minuten gemacht hat und zweimal verletzt war mit verschiedenen, also mit 2 verschiedenen Verletzungen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber die Saison ist auch noch jung. Also vielleicht kriegen sie ihn jetzt irgendwie fit massiert und dann rockt er dann, weiß nicht, in der Champions League oder so.
Sind wir gespannt. Es ist tatsächlich von Luca was reingekommen, hier sehe ich noch. Und der war was ganz, ja, ab von der Thematik. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und der will nämlich fragen, also sagt, sehr gute Folge. Und eine Frage noch, wie steht ihr zu den Montagsspielen in der Serie A? Dies war ja auch mal lang ein umstrittenes Thema in der Bundesliga, bei denen es die Fans erfolgreich geschafft haben, diese Spiele zu unterbinden. Ja, in Italien ist es ja leider nicht so der Fall und ich sehe es eher schwierig, auf einen Montag zum Beispiel von Udine nach Lecce zu fahren. Hierzu würde mich eure Meinung mal interessieren, denn Calcio gehört meiner Meinung nach zum Wochenende. Grazie mille. Zum ersten, ich glaube, komplett allein können sich die Fans jetzt mit dem Montag, dass sie den wieder abgeschafft haben, nicht auf die Fahne schreiben. Haben aber auf jeden Fall die Vereine zum Nachdenken bewegt. Ich sag mal so, wenn ich dann am Montag irgendein Spiel kommentiere, verpasse ich das Fußballtraining. Das ist mein persönlicher Struggle.
Na, siehst du.
Ja.
Mein persönlicher Struggle ist, dass in unserer idealen Aufnahmesituation wir das montagmittags machen und dann viel häufig halt 2 Spiele verpassen und vielleicht auch sowas wie, weiß nicht, du hattest ja Juve abends kommentiert gegen Hellas. Wenn das jetzt nicht die Saisonvorschau gewesen wäre und das nicht anders gepasst hätte, dann hätten wir das Spiel halt nicht mit einfließen lassen können.
Stimmt, ja, aus der Perspektive muss man es auch noch deutlich, deutlich kritisch betrachten, auf jeden Fall, ja, und für Auswärtsfahrer und so. Es ist natürlich Bullshit, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal so in Italien der Lauf der Dinge. Und sagen wir so, die Quoten der Montagsspiele waren auch in Deutschland immer gut. Muss man so zu sagen. Also aus bestimmten Blickwinkeln finden sich schon Argumente dafür, das so zu machen. Dass, ob man selbst diesen Blickwinkel einnehmen möchte, ist dann natürlich, steht jedem sich selbst überlassen.
Genau.
Ja. Gut. Was haben wir noch aus der Community?
Oh. Richard hat geschrieben, das ist der Kollege, ihr werdet euch erinnern, der Sampdoria in Jena gesehen hat. Und der hat sich darauf bezogen, dass der die Sampdoria nach dem halbwegs verpatzten Saisonstart sehr, sehr schnell die Reißleine gezogen und Andrea Pirlo entlassen hat. Da ist Sutil, der letzte Saison bei Udinese war jetzt neuer Trainer. Und sein Kommentar dazu, bei 17 Zugängen und 14 Abgängen ohne Leihenden, überrascht in Anführungszeichen ist, dass ich noch keine Mannschaft finden konnte. Und ja, ich glaube, das kann man durchaus so sehen. Dann wiederum hat Pirlo auch letzte Saison keine Mannschaft gefunden.
Ja, das stimmt. Irgendjemand hat behauptet, dass die aufsteigen dieses Jahr.
Ja, kann ja immer noch passieren.
Ja, aber es stimmt, es ist irgendwie, es steht unter keinem guten Stern, ne?
Ja. Es wirkt für mich so ein bisschen so, ich erinnere mich an eine vergleichbare Situation beim HSV, wo mal ein Trainer nicht der Favorit der Vereinsführung war, dann aber den Klassenerhalt geschafft hat. Und dann wurde er nicht entlassen im Sommer, weil er halt den Klassenerhalt geschafft hat. Und nach 4 Spielen und 3 Niederlagen und einem Unentschieden oder so musste er dann doch gehen. Also das ist halt schlechte Vereinsführung auch einfach. Ich weiß nicht, ob's vergleichbar bei Sampdoria war und sie ihn halt nur behalten haben, weil er knapp doch noch in die Playoffs gekommen ist. Das ist auf jeden Fall kurzfristig und undurchdacht, das ist meiner Meinung.
Ja, verstehe den Gedankengang. Ja, war irgendwie hat der, glaube ich, so ein bisschen der kleine Positiv-Run zum Ende der letzten Saison über einiges hinweggetäuscht.
Naja, genau.
Naja. Whatever. Das wollte ich schon sagen, widmen wir uns ein bisschen dem tagesaktuellen Geschäft, aber es stimmt ja gar nicht, denn wir haben noch ein bisschen was nachzuholen. Jetzt kommt ein Stadionerlebnisse-Blog. Und zwar von 3 verschiedenen Spielen. Danke und Grüße gehen raus an einmal Nikolas, der bei Nürnberg Juve war, dann an David, der sich Lecce Atalanta angeschaut hat und uns was geschickt hat, und ein anderer David, auch noch bei Udinese Lazio. Das sind alles Spiele aus der Vorbereitung oder vom ersten Spieltag gewesen, aber das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, die werden nicht alt, die liegen hier rum und werden wie ein guter Wein vielleicht sogar noch besser. Und deswegen hören wir da jetzt rein.
Hallo ihr beiden, hier ist Nico aus München. Ich höre euch erst seit kurzem, eigentlich erst seit ein paar Wochen. Liebe Grüße an das 11-Freunde-Themenfrühstück an dieser Stelle, die euch sehr lobend erwähnt haben. Und da ich Fan der Serie A bin, musste ich natürlich sofort reinhören. Und ich hätte noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Stadionerlebnis. Da ich das Testspiel in Nürnberg gegen Juve gesehen habe, bin natürlich leider ein bisschen spät dran, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Und ich habe eine enge Verbindung zu beiden Vereinen. Meine Mutter ist gebürtige Nürnbergerin, ist auch schon lange Mitglied, hatte Dauerkarte. Und ich habe in Nürnberg mein erstes Fußballspiel überhaupt gesehen. Und seit den frühen 2000ern bin ich Juve-Fan, im Italienurlaub geworden damals mit den ganzen Legenden. Pavel Nedved, der da gerade hingewechselt ist. Natürlich Del Piero, Trezeguet, Buffon, Emerson, Camoranesi, ich vergesse bestimmt noch ein paar, aber legendäre Truppe, da bin ich Juve-Fan geworden. Mittlerweile bin ich in Anführungszeichen vermutlich nur noch großer Sympathisant, vor allem aufgrund der negativen Schlagzeilen abseits des Platzes in den letzten Jahren. Aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, wenn Juve schon mal hier im schönen Franken spielt, da dabei zu sein. Und ich war auch schon zweimal in Turin im Stadion, aber das war jetzt für mich die dritte Möglichkeit, Juve live zu sehen. Und bin hin mit meinen Eltern und einem Freund von ihnen. Wir sind dummerweise mit dem Auto angereist. Der Freund meiner Eltern hat eine Dauerkarte und einen Stammparkplatz, den er normalerweise immer gut anfährt. Und leider war der gesperrt wegen dem AC/DC-Konzert, das am nächsten Tag stattfand. Und drum war die Hinfahrt leider hat länger gedauert, als wir gehofft haben. Und dann waren wir erst so 5 Minuten nach Anpfiff im Stadion, was ein bisschen schade war. Aber das Stadion war super voll, die Atmosphäre war toll. Es waren erstaunlich viele Juventini auch da, viele Clubfans natürlich. Und zum Spiel selbst. Die erste Hälfte war ein bisschen mau, würde ich sagen. Es war natürlich gerade von Juve-Seiten viele neue, viele junge Spieler. Und war einiges noch nicht so eingespielt. Es war ein bisschen zerfahren. Es gab eine schöne Offensivaktion, durch die die Nürnberger in Führung gegangen sind. Die zweite Hälfte war dann besser, gerade von Juve. Da wurden auch ein paar etablierte Spieler eingewechselt, wie Vlahovic oder Gatti, der dann auch die Defensive ein bisschen stabilisieren konnte. Und ich fand insbesondere die Flügel gut, mit Magula und Timothy Ware auf der anderen Seite. Nur leider haben so ein bisschen die letzten zwingenden Aktionen gefehlt. Vlahovic wurde zu selten gefunden und ja, war nicht durchschlagend genug. Aber auf jeden Fall deutlich besser als die erste. Dann gab es noch den Elfmeter beim Stand von 1-0 für Nürnberg, den Vlahovic verschossen hat. Ich denke, das war so ein Knackpunkt. Wenn sie den machen, könnte ich mir vorstellen, dass sie das Spiel noch drehen. Und dann haben sie aber, muss man sagen, auch verdienterweise durch zwei schöne Aktionen der Nürnberger am Ende halt doch 3-0 verloren. Für die Atmosphäre, fürs Stadion war es natürlich Wahnsinn. Wann gewinnt Nürnberg schon mal 3-0 gegen Juve? Dadurch, dass es nur ein Vorbereitungsspiel war, hat es natürlich nur begrenzten Aussagewert, würde ich sagen. Aber ja, die Atmosphäre war toll. Abgesehen leider von ein paar Nürnberger, ja, mit Verlaub, Idioten, die bewiesen haben, dass es auch schlechte Gewinner gibt und nicht nur schlechte Verlierer. Aber die anderen Fans muss ich loben. Also es hat Spaß gemacht. Absolut sehenswert. Hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Sehr volles Stadion, viele Familien. Und genau, Abreise war dann leider noch ein bisschen Vollkatastrophe. Ich wollte mit einem Sonderzug, einem Regionalexpress zum Hauptbahnhof, wo ich den Zug nach München gebucht hatte. Und der erste Sonderzug direkt hatte eine technische Störung. In den bin ich gar nicht reingekommen. Zum Glück, muss ich sagen, weil die Leute in diesem Sonderzug bestimmt über eine halbe Stunde eingesperrt waren, nicht mehr rauskamen, irgendwelche Türen gingen nicht mehr, die haben von innen gegen die Scheiben gehauen. Also es war absolute Zumutung, es war sehr warm. Und ich stand am Gleis, man konnte den Leuten nicht helfen. Wir haben eigentlich auf den zweiten Zug gewartet, der natürlich dann erst kam, nachdem der erste geleert und irgendwie geregelt wurde. Aber das war auf jeden Fall heftig für alle, die in diesem ersten Regionalzug drin waren. Der zweite Zug ist dann mit wahnsinnig viel Verspätung zum Glück gefahren. Ich bin reingekommen, habe natürlich trotzdem meinen Zug nach München verpasst. Aber bis auf An- und Abreise, absolut cooles Erlebnis. Habe mich sehr gefreut, Juve in Deutschland spielen zu sehen. Und auch mit den Sympathien, die ich für Nürnberg hege, war natürlich auch das Ergebnis für mich total in Ordnung. Und jetzt bin ich gespannt auf die neue Serie A-Saison. Ich werde bei euch auch auf jeden Fall dranbleiben. Ich hoffe, ich komme dazu, mitzuhören jede Woche. Ja, Saisonstart für Juve, zumindest in Como, war ja jetzt schon mal gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Der Transfermarkt hat mich noch nicht so überzeugt. Also die Transfers, die sie getätigt haben. Aber ich hoffe, dass ich mich da eines Besseren belehren lasse. Und die Saison auf jeden Fall besser wird als die letzte. Und dann bin ich gespannt, was so kommt. Ganz liebe Grüße. Macht weiter so. Bisher finde ich super cool. Liebe Grüße auch an die Community und bis bald hoffentlich.
Servus in die Runde, da spricht der David aus Graz. Ich würde gerne ein Stadionerlebnis mit euch teilen. Und zwar war ich am ersten Spieltag der Serie A in Italien bzw. in Süditalien unterwegs. Vielleicht beginnend, es war Wochenende von Samstag weg bis Montag mit insgesamt 3 Spielen. Begonnen hat das Ganze in Österreich noch, in Klagenfurt, beim Spiel zwischen Austria Klagenfurt und meinem Herzensverein Sturm Graz. Sturm Graz hat 2-0 gewonnen. Und ich bin dann mit dem Zug weiter nach Wien gefahren, am selben Abend noch. Und am nächsten Tag in der Früh mit dem Flugzeug nach Rom und habe mir dann mit einem Freund am Abend die Serie A-Partie Lazio gegen Venezia angesehen. Und wir sind dann am nächsten Tag mit dem Zug, also am Montag, weitergefahren nach Lecce und haben uns dort am Abend dann um 18:30 Uhr die Partie zwischen Lecce und Atalanta uns angesehen. Und auf dieses Spiel möchte ich gerne ein bisschen eingehen und euch einen Einblick geben. Bei Lecce merkt man, dass das durchaus auch eine Euphorie in der Region vorhanden ist. Ich habe in der Gazzetta dello Sport auch vernommen, dass auch ein Abo-Rekord abgesetzt wurde. Ich glaube, über 21.500 Abos sind für diese Saison abgesetzt worden. Und man merkt eben in der Region, dass man sich sehr, sehr auf die neue Saison freut. Wie gesagt, der Spieltag war ja am Montag um 18:30 Uhr, also eigentlich ein sehr fanunfreundlicher Zeitpunkt. Ins Stadio Via del Mare gehen, glaube ich, 31.000, 32.000 Menschen hinein. Und ich war sehr erstaunt, weil knapp 28.000 Zuschauer, glaube ich, beim Spiel dabei waren. Wir haben unser Apartment im Stadtzentrum von Lecce gehabt. Lecce, eine sehr, sehr schöne Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern. Und vom Stadtzentrum aus gehen Shuttlebusse an Spieltagen im 10-Minuten-Takt eigentlich zum Stadion raus. Fahrpreis war 1,50 €, also sehr, 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 sehr angenehm. Und ja, wir haben uns dann ungefähr 2 Stunden vor Spielbeginn auf den Weg gemacht, haben dann auch ein bisschen die Atmosphäre so vor dem Stadion aufgesaugt. Und wir waren in der Nähe also wir waren auf der Längsseite, aber in der Nähe vom Auswärtssektor, nachdem wir beide Fans von Atalanta auch sind. Und ja, zum Spiel selber, es ist eigentlich sehr, sehr gut schon losgegangen. Lecce war zu Beginn aus meiner Sicht die ersten 10, 15 Minuten doch etwas besser, ist sehr, sehr gut in die Partie reingekommen mit ein, zwei Möglichkeiten. Und nach 15 Minuten hat Atalanta dann einfach die Spielkontrolle übernommen und hat dann ja vor der Pause eben mit den zwei Treffern, einmal durch Brescianini und der zweite Treffer kurz vor der Pause durch Retegi, ja schon einmal einen souveränen oder guten Halbzeitstand zustande gebracht. Und nach der Pause ist es so ziemlich in derselben Tonart weitergegangen. Und man hat dann eigentlich die weiteren zwei Treffer wiederum von Brescianini und von Retegi, also durch zwei Neuzugänge sozusagen, die beide einen Doppelpack geschnürt haben, hat man dann sozusagen das Spiel ja komplett an sich gerissen und es war eigentlich ein sehr, sehr ungefährdeter Auswärtssieg in Lecce. Am ersten Spieltag. Ja, nachdem bei Atalanta eigentlich noch sehr, sehr viele Spieler gefehlt haben, die vielleicht erst vor kurzem zur Mannschaft gestoßen sind, oder im Fall von Scalvini und Scamacca natürlich auch zwei längerfristige Ausfälle vorhanden sind, war das eigentlich unter diesen Umständen eigentlich eine sehr souveräne und gute Leistung von Atalanta. Ich habe dann am nächsten Tag in der Gazzetta dello Sport, also meine Italienischkenntnisse sind zwar eingeschränkt, aber die Überschrift habe ich verstanden, hat es einen Kommentar gegeben, wo Atalanta sozusagen auch zugetraut wird oder es möglich ist, den Scudetto zu holen in dieser Saison. Und das würde mich abschließend quasi noch von eurer Runde interessieren, wie ihr quasi die Saison von Atalanta vorausseht, was ist möglich für das Team von Gasperini, sowohl national als auch international gesehen. Ja, das war mein kurzes Stadionerlebnis. Ich wünsche euch eine schöne Sendung und bis bald. Ciao.
Servus Leute, ich war am Samstag wieder mal bei Udinese Calcio, diesmal gegen Lazio Rom. Haben mir zwei Freunde geschnappt und sind dann mit dem Udinese Club Steiermark mit einem Bus mitgefahren. An der Stelle auch ein super großes Shoutout an die Burschen. War wirklich super toll organisiert, war ein wirklich cooler Tag, hat alles perfekt geklappt. Ja. Sind 1,5 Stunden in die Steiermark gefahren zum Treffpunkt vom Bus und dann noch 3 Stunden, 3,5 Stunden mit dem Bus weitergefahren nach Udine. Haben dann am Parkplatz gegrillt, wie es in Udine üblich ist. War wirklich auch sehr cool. Sind dann in den Fanshop gegangen, weil wir, also meine zwei Freunde und ich, ein neues Trikot haben wollten mit Alexis Sanchez am Rücken. Das Problem war aber, dass das neue Heimtrikot fast ausverkauft war. Ich glaube, es sind, ja, 5 Stück oder so im Shop gewesen und das war alles, was sie hatten. Und das aber auch in 2 Größen, die nicht gepasst hatten. Aber egal, ist sicher nicht das letzte Mal, dass ich in Udine war oder sein werde, besser gesagt. Ja, dann zum Spiel. Udine gleich in der 5. Minute mit Lorenzo Lucca, ein Kopfball mit dem 1:0. Danach hat sich Udinese und Calcio, ja, komplett zurückgezogen, wie beim Handball fast. Lazio generell das ganze Match spielbestimmend. Hatten sehr viel mehr gefährliche Aktionen. Ja, was mir aufgefallen ist, Guendouzi, für den muss ich eine Lanze brechen. Das ist ein sehr starker Spieler, der fällt mir im Fernsehen gar nicht auf, aber im Stadion ist er fast fehlerfrei. Also was der, wie cool der am Ball ist, welche Aktionen der macht, welche Pässe der spielt, das fällt, glaube ich, fast nur im Stadion auf. Ja, dann das zweite Tor habe ich leider nicht live gesehen, weil wir uns gerade Getränke geholt haben. Das ist auch ein kleiner Schwachpunkt in der Blue Energy Arena. Es gibt genau 2 Standorte, um sich Getränke zu holen für potenziell 8.000 Fans bei den Distinti. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger, aber egal. Mein Freund hat sich 2 Bier genommen, war danach glücklich und wir konnten uns den Rest des Spiels anschauen. Florian Thauvin war mit dem 2:0. Nach, glaube ich, dem einzigen Fehlpass von Guendouzi in der ganzen Partie. Und ja, dann hat irgendwie die ganze Abwehr von Lazio ja geschlafen. So ein Tor kriegst du in Österreich nicht mal in der letzten Spielklasse, da war keine Verteidigung whatsoever. Genau. In der 68. Minute dann kam er da mit einem unnötigen Foul zur gelb-roten Karte.
Richtig unnötig, zweimal eine unnötige Gelbe, danach Lazio noch viel drückender. Hatten 2, 3 gute Chancen. Okoye super pariert. Der ist so wichtig für Udinese Calcio, aber ich denke nicht, dass der sehr viel länger dort bleiben wird. Würde zu Udinese Calcio passen, dass sie die besten Spieler verkaufen. Ja, wie gesagt, 2:1 ausgegangen. Das Tor war dann in der 95. Minute. Ja, 1 Minute vor Schluss. Gerecht weiß ich nicht. Lazio doch sehr spielbestimmend. Udinese sich viel hinten reingestellt. Aber ja, Udinese damit im ersten Heimspiel dieser Saison genauso viele Heimspiele geholt wie ganze letzte Saison. Also es kann ruhig so weitergehen. Hoffentlich müssen wir diesmal nicht bis zum letzten Spieltag zittern.
So, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso ein großes Vergnügen wie ich beim Anhören. Immer schön, eure Erlebnisse mitgeteilt zu bekommen. Und der Master der Sendungsstruktur, Marius, bleibt noch thematisch bei der Community, und zwar geht es um die Tabellentipps.
So viele Tabellentipps haben wir nicht bekommen, dass sich's da lohnt, glaube ich, eine Durchschnittstabelle rauszuerrechnen, aber trotzdem natürlich sehr bedankt an Manolo, John, Felix, Markus und Stefan und Ehrenmann Manolo, der sagt, wenn er schlechter abschneiden sollte als wir, also Mario, Christian und ich. Dann wird er eine Spende für einen wohltätigen Zweck absetzen. Das ist doch mal eine Ansage.
So, wie errechnen wir das, ob er schlechter abgeschnitten hat? Also machen wir dann, da müssen wir dann aber einen Durchschnitt nehmen, oder? So
Ja,
Punkte,
genau.
Abstand, Differenz. Lass mich raten, Manolo hat auch Juve als Meister getippt.
Wo ist er?
Ja, da bin ich mir 100%.
Das hat er, natürlich.
Na, siehste. Und der, Grüße gehen raus. Der wohltätige ja. Zweck ist aber nicht die Primavera-Mannschaft von Juve, okay? Also nicht die Kasse von Schuntoli.
Genau.
Ja, lass uns dann was einfallen.
Und wenn ich hier mal so rüber gucke, dann ist er aber der Einzige, der nicht Inter als Meister tippt.
Aha.
Da sind sich die anderen relativ einig. Nee, warte, Stefan hat auch Juve als Meister getippt. Also Juve-Inter, das ist aber so die Doppelspitze, die wir beide ja auch gewählt haben.
Mhm.
Da ist sich die Community auf jeden Fall einig. Jetzt muss ich mal schauen, hat John so einen richtigen Hot-Take da drin? Parma Zwölfter, damit kann ich mich anfreunden. Milan Vierter, Neapel Dritter. Das sieht alles aus, als hätte das Hand und Fuß. Bei Manolo ist Parma 15. Da weiß ich nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Sonst aber auch die Top 8 bestehend aus den gängigen Namen. Napoli 5., Atalanta 3. Markus hatte Milan, Napoli auf 3 und 4. Und seine eigene Roma nur auf Platz 8, so wie ich. Davor, Bologna sogar davor. Das kann man, glaube ich, mal als Hot Take durchgehen lassen. Und er setzt auf Monza als Absteiger. Ich glaube, da könnte vielleicht auch persönlich Antipathie eine Rolle bei spielen. Genau, und bei Stefan hatten wir die Roma auf 9 sogar nur. Vielleicht auch ein bisschen beeinflusst. Ein paar Mal 12., das ist in Ordnung. Während Felix, also ganz, ganz fatal, Parma auf der 17, also da kann ich ja mal überhaupt nicht mitgehen. Tippt auch Como als Absteiger und Udinese. Ja, vielleicht schon auch der ein oder andere Hot Take dabei. Und Napoli auch nur auf der 9. Ja.
Hoppla. Also
da sind sich die unsere Freunde aus der Community sind nicht verlegen, da auch mal den einen oder anderen rauszuhauen. Finde ich gut.
Ja. Und dann hatte ich gesehen, in meiner Abwesenheit, oder was, wenn nicht in meiner Abwesenheit, du bespielst ja immer sehr schön unseren Instagram-Kanal, dann hast du da noch eine Umfrage gestartet.
Ach ja, stimmt. Und,
ja, hast du nämlich wissen wollen, wer aus Sicht unserer Followerschaft den besten Tabellentipp abgegeben hat. Oder alle blöd war auch noch eine Option, glaube ich.
Genau, vier.
Da hast du natürlich Tür und Tor geöffnet.
Genau, da ist es, das Ergebnis. Und für mich haben leider nur 16% abgestimmt. Das finde ich nicht nett. Ich glaube, das liegt daran, dass wir eine große Roma-Community auf Instagram haben. Für dich waren es 22%. Alle blöd haben 27% gesagt. Und Christian hat mit Abstand die meiste Übereinstimmung gefunden bei 35%. Aber er ist ja auch der Spezialexperte, den wir extra dafür einladen, deswegen kann ich das auch nachvollziehen.
Ja, richtig. Also wenn er sozusagen nicht die Mehrheit unter uns drei bekommen will, dann würde das ja gar keinen Sinn machen. Außerdem, genau. Glaube ich, sind wir bei vielen direkt mit unserem Juve-Meister-Tipp bisschen auf Skepsis gestoßen, um mal so zu sagen. Na komm, aber dann lass uns trotzdem noch bis in den dritten Spieltag uns mal einmal anschauen, dann kommt ja schon wieder eine Liga-Pause, die erste Länderspielpause, wo dann ist aber Trikotfolge angesagt noch irgendwann, ne?
Genau, das müssen wir, da müssen wir den Termin nochmal besprechen.
Oh ja, das müssen wir machen. Habe ich tatsächlich ein bisschen geschaut, Venezia gegen Torino, später Treffer, 1-0, die Granata nach einer Ecke, Sol Coco, 86. Minute. Mann des Spiels war aber mal wieder der Türsteher hinten, ne? Bei den Toro waren ja Milinkovic-Savic. Also der wird tatsächlich jede Saison besser. Also das ist so, denkst du, oh, jetzt hat er seinen Peak erreicht, aber ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das ein bisschen wie Chesney teilweise, oder?
Mhm. Ja.
Bei dem habe ich so gedacht, ja,
toll. Bisschen schlechter mit dem Fuß am Ball, glaube ich, als Chesney,
ja.
Aber.
Ja, das stimmt. Und ja, Venezia belohnt sich nicht. Und dann, das sind dann
kann halt man so stehen so, lassen.
Ja, und das sind dann die Spiele, um es ganz platt zu sagen, wir haben ein paar Mal echt auch Sehr gutes Umschalten habe ich gesehen. Also das sind schon Ideen von Eusebio Di Francesco, die aufgehen. Aber du musst sie halt dann vorne auch reinmachen. Ne? Sonst stehst du ohne Punkte da.
Das ist die Weisheit des Spieltages.
Ja, das ist meine Knallhart-Analyse zu Venezia.
Daraus machen wir eine Zitatkachel, ja.
Ja, sehr gut. Jo. Inter schlägt Atalanta 4-0. Das war doch relativ deutlich, wobei man auch sagen muss, dass Bergamo ganz schön angeschlagen daherkam, ne?
Ja.
Und also, ja. Aber Thuram ist on fire, Doppelpack.
Genau. Das 1-0, das Eigentor von Jimciti auch maßgeblich beeinflusst und dafür, dass Lautaro irgendwie noch so ein bisschen Ladehemmung hat, dann ist er halt da. So stört dann auch niemanden in Schwarz und Blau, glaube ich.
Ja, da wollte ich mal nochmal kurz nachfragen, denn da hat natürlich vollkommen richtigerweise wurde nachgefragt von, das ist doch Michael, ist das doch gewesen. Ich habe mich doch richtig erinnert. Wie steht's heute um deine Meinung zu Inter? Liebe Grüße. Weißt du, das ist unser lieber Inter-Fan.
Ja.
Also es wundert mich nicht, dass er dann direkt nochmal nachfragt, wie ich jetzt zu Inter stehe als Inter-Fan. Na? Kann ich verstehen, lieber Michael. Ja. Aber okay. Du, ich bleib jetzt bei meinem Tabellentipp, jetzt kippe ich nicht mehr um. Und natürlich habe ich ja auch gesagt, dass Inter wahrscheinlich trotzdem gut sein wird. Aber dafür sind wir da, dass wir uns gegenseitig sticheln. Dafür liebe ich die Community. Na, Michael. So, dann Lecce Cagliari. Davon habe ich 0,0 gesehen. Ich sehe gerade tatsächlich sogar das Ergebnis das erste Mal.
Sehr gut.
Das ist so transparent möchte ich an die Sache rangehen.
Ich glaube, der englische Kommentator bei The Zone hat den Satz gesagt, dass es jetzt am dritten Spieltag es darum geht, dass eine der beiden Mannschaften endlich ihre Saison richtig zum Laufen bekommt. Und das ist dann in dem Fall Lecce gewesen und von dem, was ich gesehen habe, auch verdient, auch wenn Luwumbu und Viola zweimal an die Latte knallen. Aber gerade in der ersten Halbzeit hatte Lecce doch erstaunlich viele Chancen. Christovic da irgendwie auch mal den Torwart schon beim Konter ausgespielt, scheitert dann trotzdem noch an der Hacke von Dupertu und so. Also die hätten da schon mit 3-1 in die Halbzeit gehen können oder müssen und deswegen geht der Sieg für Lecce auf jeden Fall in Ordnung. Muss man auch dazu sagen, dass die ab der zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt haben, weil Dorgu sehr berechtigte rote Karte gesehen hat.
Okay. Ja, dann um beide Weisheiten noch hier mit reinzuwerfen, das ist so genau schon mal 6-Punkte-Spiel zu Beginn der Saison gewonnen.
Naja.
Ja.
Ab in den Doppelpass.
Ja, ich bin sowas von bereit, meine Freunde müssen nur anrufen. Bologna gegen Empoli, das ist das Spiel gewesen, was ich ja vielleicht auch hätte machen können, was ich dann nicht gemacht habe, aber der liebe Maximilian hat es gemacht und er hat uns geschrieben. Schönes Foto hat er uns auch geschickt, mehrere schöne Fotos hat er uns geschickt.
Die werden hochgeladen werden.
Die werden hochgeladen werden, falls sie es nicht schon dann sind, wenn ihr das hört, so. Hoffe, dass es euch beiden gut geht. In der Tat. Ich bin von der Rückfahrt vom Urlaub aus Elba, auch schön, das Spiel Bologna gegen Empoli im legendären Stadion von Bologna schauen gegangen. Der Eintritt ist problemlos verlaufen und es ist auch ziemlich schnell gegangen. Im Stadion waren sehr viele Leute und die Stimmung war eine stabile 8 von 10. Also,
das ist top.
Da will man nichts gesagt haben, ne? Das Spiel in den ersten 3 Minuten war sehr chaotisch. Bologna ist in der ersten Minute in Führung gegangen und haben 30 Sekunden später direkt den Ausgleich kassiert. Sonst war das Spiel eigentlich ziemlich verfahren. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams keine richtigen guten Torchancen mehr. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass die Empoli-Spieler glücklicher waren mit dem Remis als die Bologna-Spieler. Hab selten beim Rausgehen so viele Scooter beim Stadio parken sehen. Im Ganzen war es ein sehr schönes Stadion mit einer richtig guten Stimmung. Liebe Grüße aus Südtirol und auch an Christian. Richten wir aus. Liebe Grüße, Maximilian. Liebe Grüße auch, Maximilian. Dankeschön für das schriftlich eingesendete Stadionerlebnis. Das klingt nach einem rundum gelungenen Tag. Und finde ich, in diesen 2-3 Sätzen hat das Spiel auch schon ganz gut beschrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Empoli mit dem Punkt in Bologna besser leben kann als die Rosso Blu.
Ja.
Dann hätte Parma fast auch auswärts was entführt. Aber es kam anders. Und zwar sehr, sehr anders. Napoli schlägt das Team, dem Marios Herz ganz und gar gehört, mit 2:1 in einem maximal wilden Spiel. Also wirklich. Das habe ich mir angeguckt mit italienischem Kommentar. Und das hat im ganzen Spiel natürlich das Sahnehäubchen dann aufgesetzt.
Der ist da ruhig geblieben in der Nachspielzeit. Ne?
Ja. Und das war ganz fantastisch, muss ich einfach sagen. Also jetzt so, klar, also ich habe auch ein bisschen, musste ein, zwei Mal an dich denken und du tatst mir dann auch leid. Aber es war halt schon so genau das, was du dir denkst, so dafür setze ich mich auf die Couch oder dafür gehe ich ins Stadion und das gucke ich mir an. Parma geht durch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit in Führung und ist über die ersten 45 Minuten nach meinem Eindruck her auch weitestgehend das bessere Team. Bei Napoli immer noch nicht alle Kontermechanismen am Greifen dran. Ja, und zudem hatte Parma zwei weitere Male Alupech in den ersten 45 Minuten, also hätte da auch sogar schon höher führen können. In der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Dominanz Napoli, aber das, was wir in den Spielen davor auch schon gesehen hatten, dass sie trotzdem teilweise nicht so richtig zwingend werden. Ich hatte dann aber auch das Gefühl, dass Parma ein wenig nachgelassen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es absichtlich war oder ob das dann auch einfach wieder dieser Klassiker ist, so dieses, das kannst du dann über 90 Minuten nicht komplett ziehen, du musst dir dann auch deine Ruhepausen nehmen und wenn dann halt irgendwann in den Ruhepausen der Gegner noch ein bisschen stärker wird, dann nimmt der Druck natürlich zu und pipapo.
Da das jetzt in den allen ersten drei Spielen so war, glaube ich, dass das einfach auch irgendwo ein taktisches Mittel von Piquier ist, dass man halt in der ersten Halbzeit richtig Alarm macht und idealerweise dann schon ein, zwei Tore schießt. So.
Ja, okay. Ja, gut möglich, auf jeden Fall. Und dann kommt irgendwann Lukaku rein, der fast mit seinem ersten Ballkontakt ein Tor macht, aber stand er eben abseits. Schön die Chance verdaddelt. Da stand noch Kollege Suzuki im Tor und ab der 75. dann nicht mehr. Kurz davor hat er im Übrigen Peck ja das fünfte Mal gewechselt und vorne im Sturm nochmal frische Kräfte gebracht. Ja, und der hatte schon gelb gesehen und sieht dann gelb-rot und das vollkommen zu Recht. Also ehrlicherweise, wenn er nicht gelb gehabt hätte, hätte man sich da sogar schon über glattrot Gedanken machen können. Auch wenn er den Ball spielt, trifft er ihm ja mit offener Sohle glücklicherweise, glaube ich, am unteren Bauch. Sonst, ich weiß gar nicht, wen er da umgeknallt hat.
Närrisch.
Närrisch war es, genau. Oh, der hat mir ganz gut gefallen im Übrigen.
Ja, ja.
Das war ganz gut, was der gemacht hat. Also da können Sie sich drauf freuen. Scott McTominay saß ja noch auf der Tribüne. Ja, auf jeden Fall dann ein paar Mal in Unterzahl und eben auch mit einem Feldspieler im Tor. Wer war es denn? Euer Kapitän?
Del Prato. Ne? Del Prato, der Captain.
Der hat es teilweise auch gar nicht schlecht gemacht, aber ehrlicherweise muss ich auch mal sagen, da habe ich die ersten 10 Minuten nach dem Platzverweis, habe ich Napoli beim Fußballspielen zugeguckt und dachte, naja, also guck mal, da steht jetzt ein Feldspieler im Tor. Also meine erste Idee wäre doch mal, jetzt einen Ball aufs Tor zu schießen. Schieß doch einfach mal einen Ball aufs Tor. Guck doch mal, was dann passiert. Weil zum Beispiel es gab einen Freistoß in zentraler Position und den knallt dann Kvaratskhelia 10 Meter übers Tor. Dann denke ich, schau doch einfach zu, dass der Ball aufs Tor kommt. Da steht ein Feldspieler im Tor. Schieß doch aufs Tor. Und wer sich das dann zu Herzen genommen hat, war Romelu Lukaku, der dann in der zweiten Minute der da angezeigten 11-minütigen Nachspielzeit den Ausgleich macht. 4 Minuten später nach einer Flanke, wo es, glaube ich, dann zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob Lukaku, der war schon mit viel Gewalt, aber es gibt vielleicht ein richtiger Torwart, hat da vielleicht Chancen tatsächlich, der war nicht so platziert, den zu halten. Weil,
schon das, aber ich würde da Del Prato keinen Vorwurf machen. Ich finde, dass der Vorwurf ganz eindeutig an Sohm geht. Also Lukaku macht das natürlich auch stark, wie er das abschirmt und sich den Laufweg sozusagen frei hält, aber das muss man einfach besser verteidigen in der Situation der 90.
Das ist richtig. Gilt auch für das Kopfballgegentor, wo ich mir da wieder gedacht habe, ein richtiger Torwart rennt da vielleicht rein und pflückt die Flanke runter.
Ja, okay.
Ja. Was zu dem ganzen Willen ja dann noch dazu kommt, ist, dass dass Napoli dann, also komplette Ekstase. Ich glaube, dieser Sieg kann auf jeden Fall emotional eine positive Wendung herbeiführen oder dem Ganzen nochmal einen Push geben. Also Antonio Conte auch wieder komplett ausgeflippt. Und dann fängt man sich ja trotzdem fast noch einen Ausgleich.
Mhm.
Und ja, kann sich bei Meret bedanken, der da mit einer Wahnsinnsreflexparade die drei Punkte festhält. Also gab es also so eine doppelte, also erstmal Spiel in der Nachspielzeit gedreht und dann noch da einen Ausgleich verhindert. Glaube ich, der Abend hat sich ganz gut angefühlt für alle unter Vertrag stehenden Spieler bei Napoli. So sieht endlich Victor Osimhen heißen.
Naja gut, der hat ja jetzt auch dann gestern Abend, also am Montagabend seinen, weiß nicht, wie es ihm so geht jetzt in Istanbul, aber
er sagt ganz, er ist irgendwie um 4 Uhr nachts auf jeden Fall von, das überrascht, dass da in Istanbul am Flughafen dann ein paar Leute einen empfangen und da ein bisschen durchgedreht wird, ne? Das hat man bislang selten gesehen. Naja, also er sah da ganz glücklich aus und ich glaube, summa summarum spart Napoli dadurch halt auch eine Menge Kohle.
10 Millionen netto. 10 ja. Millionen netto. Und es gab Berichte darüber, dass er sich eine Klausel gewünscht hätte, mit der er im Winter trotzdem zu einem Topverein wechseln darf, obwohl die Leihe natürlich bis Saisonende angesetzt ist. Mal sehen, ob das stimmt. Aber ja, wenn Galatasaray daran dann auch noch was mitverdienen kann, werden sie da sicherlich auch nicht Nein sagen. Die haben ja auch mit Icardi und Batshuayi ganz vernünftige Mittelstürmer schon eigentlich im Kader.
Und Dries
Mertens. Champions League spielen sie ja nicht.
Und Dries Mertens.
Ach stimmt, den gibt's auch noch, ja. Klar. Ja. Auf jeden Fall war das also am Freitag, Deadline Day, auch der, mit die wildeste Geschichte so, dass da hieß es dann morgens irgendwie, Saudi-Arabien sei sicher, dann hieß es nachmittags, Chelsea grätscht da irgendwie noch rein und eigentlich fühlte es sich die ganze Zeit eher so an, als würde er gehen. Und dann scheitert das irgendwie daran, glaube ich, dass die Araber 5 Millionen zu wenig bieten oder so. Und dann Tony ja holen, den Engländer. Und Chelsea hat, glaube ich, zu wenig Gehalt geboten. Also auch komplett wild. Und dafür, dass er jetzt dann irgendwie ein Jahr in, im Zerhölzfall ein Jahr in der Türkei spielt und nächstes Jahr noch weniger Ablöse bringt, muss man auch, habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, wer es bei Instagram geschrieben hatte, aber Giuseppe, glaube ich, De Laurentiis Masterclass. Ja.
Ja, ich habe dann jetzt noch eine andere Perspektive drauf bekommen, da hatte ich nämlich Kontakt mit Mauri, weißt du, aus Wolfsburg. Und er hat irgendwie gemeint, weißt, wenn du ihn dann letztes Jahr schon gehen lassen hättest, dann wäre halt auch in Napoli, also nach der Meistersaison schon, dann wäre da so die Hölle los gewesen im Sinne von, ja, jetzt verkaufst du unseren besten Spieler und so, du willst wieder nur Geld einnehmen. Und dann hat halt Laurentiis ein Zeichen gesetzt, aber man muss halt auch irgendwie einfach da dann so an der Profihaftigkeit Osimhens zweifeln, wie man das so bei vielen Profis machen muss.
Ja, also man muss auch das sein Beraterteam ganz eindeutig kritisieren. So, der wusste spätestens seit Winter, nachdem er die Vertragsverlängerung unterzeichnet hat, haben die ja ganz klar gemacht, dass sie im Sommer trotzdem weg wollen. Und wenn man dann es bis Ende August nicht schafft, einen Verein ranzubekommen, der den dann unter Vertrag nimmt, dann, naja.
Der Schwager von Osimhen hat im Übrigen auch, hat mir Mauri geschickt, auf X oder Twitter, beziehungsweise gut noch geschossen gegen ihn. Er gemeint, irgendwie auch kein Spieler ist größer als der Verein. Und endlich ist da erstmal dieses Geschwür, oder ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, raus, das irgendwie seit 2 Jahren für toxisches Klima gesorgt hat.
Wow. Und, von Osimhen, der Schwager, oder von De Laurentiis?
Ja, ja, nee, von Osimhen.
Ach, krass.
Okay. Übrigens, Osimhens Frau kommt aus Wolfsburg.
Ist das? Ah ja.
Ja, macht Sinn. So schließt sich der Kreis. Na gut, wollen wir sonst noch irgendwas zu Transfers? Du willst noch sagen, dass ihr nun...
Ach so, ja, ich bin ganz zufrieden mit Parmas Transferabschluss. Die haben da mit Mandela Keita von Antwerpen für 12 Millionen mal eben locker flockig vor Transferschluss noch einen richtig guten Transfer gemacht. Mein Kollege aus Belgien lobt den in den höchsten Tönen. So ein klassischer Sechser hat für meine Begriffe im Kader auch noch gefehlt und das macht mich nicht weniger optimistisch im Hinblick auf die Saison. Und einen für Tutti Liocchi Su hat Parma auch noch geholt. Giovanni Leoni ist ein italienischer U18-Nationalspieler, der von Sampdoria gekommen ist für 5 Millionen. Innenverteidiger, 17 Jahre, wird sicherlich natürlich in der Serie A erstmal nicht so viel spielen, aber ist ein ganz, ganz großes Talent und in den nächsten ein, zwei Jahren könnte das auf jeden Fall einer werden. Und ich finde die Transferpolitik von Parma, die gefällt mir so richtig gut.
Da hast du dann noch Jum hingeschrieben.
Ja, genau. Das Brighton von Italien. Das Brighton von Italien.
Lazio-Milan endet mit 2:2. Oh ja, da gab es auch natürlich nochmal eine große Gedenkveranstaltung. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Sven-Göran Eriksson, möge in Frieden ruhen.
Ja.
Und ansonsten bestätigt dieses Spiel teilweise komplett meine Prognosen beider Mannschaften, aber auch wieder nicht. Also bin ich danach schlauer als zuvor und sage, aber ich glaube, auf Dauer werde ich recht haben. Das ist bei Bayern nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ich glaube, für die Ansprüche Lazios, auch wenn es ein Heimspiel ist, ist das okay, gegen den Vizemeister unentschieden zu spielen. Neuzugang Dia hat getroffen, Neuzugang Tavares, Doppelvorlage, nochmal geguckt, 5 Millionen soll der kosten, wenn er am Ende der Saison die Kaufpflicht aktiviert wird, weil er genug Einsätze hat. Könnte für mich, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall einer der Steals der Saison werden. Und ansonsten haben wir natürlich wieder bei Twitter reingeguckt, der Kollege Marc, @AlmiranteMarco, hat da seine 4-5 Punkte zu Milan aufgeschrieben. Und die tragen wir natürlich wieder sehr gern vor. Und zwar ist das erstens, Theo und Leao draußen zu lassen, aus meiner Sicht richtig. Leao hat dann ja den Ausgleich erzielt in der 72. Die erste Halbzeit war okay, nicht super, aber okay. In der zweiten Halbzeit dafür zwei dumme Gegentore. Muss ich auch sagen, irgendwie super schlampig verteidigt da den Mittelstürmer jeweils also Castellanos und Dia. Einfach aus den Augen verloren. Maignan kann da nichts machen. Von Pass flach von der Seite und der schiebt den, muss ihn nur einschieben. Dafür aber, laut Marc, gute Reaktion nach dem 1:2. Und fünftens, Defensivverhalten weiter mangelhaft, aber insgesamt verbessert.
Und da schreibe ich auch so. Ja, immer gern genommen. Die Milan-Tags des Marks. Lass uns mal weiter cruisen, bevor hier mein Datenvolumen uns verlässt. Und zwar auch ein wildes 2:2 gab es bei der Fiorentina und Monza. Die Gäste 2:0 geführt durch Juric und Daniel Maldini. Noch Ken vor der Pause mit dem Anschlusstreffer. Dann passiert lange auf dem Scoreboard gar nichts, bis in der 6. Minute der Nachspielzeit der deutsche Italien-Comebacker Robin Gosens zum Ausgleich einschädelt. Dem steht das Florenz-Trikot sehr gut, finde ich.
Das finde ich auch und ich finde, das ist auch so von der seiner eigenen Emotionalität her, ist das ein sogenannter Fit und freut mich auch, nachdem das ja, glaube ich, sein Jahr in Berlin auch für ihn persönlich irgendwie weniger positiv lief, dass er dann irgendwie direkt in seinem ersten Spiel war, der Deadline-Day auch ganz wild. Rani Khedira hat das ja bei euch irgendwie am Mikro auch, hat sich da ein bisschen drüber beschwert, wie der Transfer da noch abgelaufen ist.
Was war da?
Ja, das ist also irgendwie mittags hieß es noch, er bleibt und ist, glaube ich, noch irgendwie mit der Mannschaft sogar zum Stadion gefahren oder so. Auf jeden Fall ist er dann kurz vor Spiel, wir haben ja mit 20:30 gegen St. Pauli gespielt und er ist, glaube ich, dann so ungefähr mit dem Anpfiff Richtung Italien geflogen oder so. Und als er sich dann verabschiedet hat, er auch total aufgelöst gewesen, hat Khedira gesagt und hat sich dann darüber beschwert sozusagen mehr oder weniger in die Richtung, wir Spieler sind auch Menschen und denk doch mal daran, das kannst du doch an einem Spieltag jetzt nicht irgendwie so machen. Und kann ich nichts gegen sagen.
Und Bo Svensson hat das gelassen zur Kenntnis genommen, nehme ich an.
Gut fand er das auf jeden Fall auch nicht.
Ja. Naja, freuen wir uns auf jeden Fall, dass du zurück bist, Robin. Also Trikot mit der kultigen Lilie steht dir besser als das andere aus Köpenick. Finde ich persönlich, ohne mir da jetzt von irgendjemandem was anhören wollen zu müssen. Oh, Hellas, hier siehst du wieder, die Tabellentipps gehen schon so runter. Was macht Genua? Verliert zu Hause gegen Hellas, Chachua und Tingstedt, wie man so schön sagt, mit den Treffern in der zweiten Halbzeit. Ganz wichtige drei Punkte für Hellas. Ich gehe da drüber, habe nichts gesehen. Ich werde nicht mal die XG zu Rate ziehen.
Ja, zweiter Sieg für Hellas schon. Ja,
Tabellentipps.
Ciao.
Ja, ciao. Juve-Rover 0-0. Die Roma am Ende sogar noch mit der Chance auf den Sieg. Ansonsten, glaube ich, würde ich sagen, Juve doch ein bisschen mehr vom Spiel gehabt. Aber das ist auch was, was ich mehr aus dem Augenwinkel gesehen habe. Oh, was mich komplett getriggert hat. Also erstens, diese Roma-Auswärtstrikots sind maximal hässlich. Und was mich noch mehr verstört hat, ist dann die Tatsache, hast du es schon mal gesehen, dass die auf den Trikots der Roma, da sprechen wir vielleicht mit Markus noch drüber, ich will es nur einmal ausgesprochen haben, dass wir es nicht vergessen, auf den Spielertrikots war dieser stilisierte Wolf, weißt du, der so ein bisschen modernere, und Svia im Tor hatte ein Trikot mit einem anderen Wappen.
Oh.
Im gleichen Spiel, das fand ich schon schwierig.
Ja.
Ja. Markus hat noch was zum Roma-Mercato gesagt.
Dachte ich auch gerade, ja.
So, er hat nur gesagt, dass wir es auch einmal ausgesprochen haben. Das war im Übrigen nicht er, der Dovbyk als Torschützenkönig getippt hat. Whatever. Ich stehe hier nicht irgendwie für komplett überprüfte Quellenlage und so. Ne? Aber er hat sich noch, zum Glück hat er sozusagen in persönlicher Form seines eigenen Pressesprechers das nochmal redigiert. Und ich habe das sozusagen die Gegendarstellung hiermit verkündet.
Ja. Vielleicht darf er dann ja in der nächsten Folge dann auch Mats Hummels als Neuzugang bei der Roma begrüßen.
Schauen wir mal. Und der Altersschnitt bei der Roma hinten in der Defensive, der ist.
Smalling ist ja weg. Smalling
ist
ja
weg. Ach so. Siehst du.
Der ist Tom Rehme nach Arabien gegangen.
Ah, natürlich. Kostas Runjajić, Masterclass mal wieder. 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Udinese Calcio marschiert mit dem Ex-Lautern-Coach die Tabelle nach oben. Schlägt Aufsteiger Como mit 1-0. Brenner, und da meine ich nicht die Autobahn, in der 43. Minute mit dem Siegtor.
Die Passstraße Richtung Tabellenspitze. Oder?
Ah, sehr gut. In der Nachspielzeit verschoss noch Ex-Milan-Star Cutrone einen Strafstoß an den Pfosten. Ja, das war der 3. Spieltag. So, ich glaube, jetzt reicht es dann auch. Tipprunde, Zwischenstand, will ich gar nicht drauf gucken. Es ist auch wirklich, glaube ich, unterirdisch bei mir. Ich weiß nicht, ob ich schon nach 3 Spieltagen im zweistelligen Punktebereich bin.
Oha.
Nein.
kann ich auch nicht sehen. Allerdings hatte Flo geschrieben, und damit hast du, weiß nicht, ob du damit dann jetzt sozusagen die Wette gewonnen hast. Und das hast du natürlich dann auch gut eingefädelt. Vielen lieben Dank, dass ihr aktuell nicht aufs Tippspiel eingeht. Meine Frau und ich haben eine Wette laufen, wer zuerst mal im Podcast genannt wird. Sie hatte sich als Gesamtführende nach 2 Spieltagen große Chancen ausgerechnet. Lach-Emoji und schräges Lach-Emoji. Macht gerne weiter so mit eurem Podcast. Vielen Dank. Du bist jetzt sozusagen erwähnt. Wenn deine Frau eine aus den UserInnen Boracay im Sesa 1908, Biene LP7 und der Vorbert, vielleicht nicht, ist, dann ist sie hiermit auch erwähnt, und ihr könnt euch auf einen Unentschieden einigen in der Wette.
Ah, aber hast du auch in der zweiten Runde geguckt?
Nee, Moment.
Na, siehst du, Frankie Dynamite wird sie vielleicht nicht sein? Scalvinista.
Atalanta-Fan, vielleicht.
Oder Calcio e Pizza. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es Gesamtführende ist, ich tippe tatsächlich.
Nach dem zweiten Spieltag Gesamtführende.
Ah! Hey. Ha! Aha. Na, vielleicht Biene. Naja, liebe Grüße auf jeden Fall. Würden wir gerne natürlich noch wissen, was der Wetteinsatz war. So, Leute. Notiz an uns selbst und an Markus: Termin finden für die Trikotfolge. Euch einen schönen Start ins Wochenende wahrscheinlich schon fast, so ihr das dann hört. Wer mag, schaltet rein. Frankreich, Italien. bin ich am Mikro. Das ist tatsächlich, finde ich, ein Spielchen so in der Länderspielpause, das immerhin irgendwie dafür lohnt sich's, mal die Nations League sich da reinzulesen. Also für mich persönlich. Wenn ihr mögt, seid dabei. Wenn nicht, auch okay. Trikotfolge aber nächste Woche auf jeden Fall einschalten.
Ja, da melde ich mich dann aus dem sonnigen Süddeutschland.
Oh, na siehst du mal. Mal sehen, ob es da noch sonnig ist.
Doch.
Leute, liebe Grüße und danke für die Geduld und das Warten und die tolle Beteiligung. Das macht großen Spaß. Bis dahin. Tschüss.
Dir noch eine angenehme Restzeit in Italien und euch eine schöne erste Septemberwoche. Bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco.